auch wenn wir ein bisschen im zeitlichen Verzug sind und außerdem auch noch um 8 pünktlich fertig sein sollen, Fragen einfach dazwischen zu stellen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Mikrofon ist, sonst müsst ihr halt laut sein, wenn irgendetwas nicht hinreichend klar ist. Ja, im Januar 2000 waren wir natürlich alle erschossen, wie wir es jedes Jahr nach dem Kongress sind. Da habe ich keine Aktivitäten zu verzeichnen, außer Rekonstruierung. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen ist, da sehe ich nicht weiter viel. Im Februar wurde es dann schon sehr viel spannender. Da gab es zum einen am 1. Februar, so habe ich das dann im Nachhinein rekapituliert, eine Budgetverhandlung im amerikanischen Senat. Da wurde das NEPC gegründet, das National Infrastructure Protection Committee. Das heißt, in Amerika hat man den Schutz der Datenautobahn vor Cyberterroristen zur Staatsaufgabe erklärt. Und das NEPC sollte die staatliche Aufgabe erledigen, in die Gesellschaft, die ja zunehmend von elektronischen Netzen abhängig ist, eben vor Cyberterrorismus zu schützen. Dafür sollte ein Budget von 2 Milliarden US-Dollar zugewiesen werden. Das ist auch für amerikanische Verhältnisse viel Geld. Da gab es also einigen Streit und einige Pressemeldungen auch, weil einige US-Senatoren auch gesagt haben, wozu will man dann so viel Geld und was überhaupt ist Cyberterrorismus? Es gab dann ganze 10 Tage später oder 9 Tage später, um genau zu sein, die Distributed Denial of Service Attacks. Ihr erinnert euch vielleicht an auf so Medienunternehmen wie CNN, auf Yahoo, auf Amazon und so weiter und so fort. Das heißt, es wurde relativ öffentlichkeitswirksam der Begriff Cyberterrorismus erläutert. Das hat insofern was mit uns zu tun, als dass wir als Sprecher und als CCC natürlich immer Ansprechpartner sind, wenn sowas passiert. Das heißt, da klingeln dann den ganzen Tag bei uns die Telefone. Journalisten wollen wissen, was ist denn Distributed Denial of Service? Was sind denn mögliche Hintergründe? Kommt das jetzt aus der Hacker-Szene? Wer sind jetzt hier die Guten und wer die Bösen? Also mit den ganzen Fragen müssen wir uns ein bisschen herumärgern. Bei mir ging das dann so weit, dass ich sogar vom Bundesinnenministerium eingeladen wurde, um eine eilig herbeigerufene Taskforce, um dabei zu sitzen, eben Taskforce irgendwie Sicherheit im Internet oder so ähnlich hieß das dann auch, wo ich den Dubi aus Köln mitgenommen habe, der jetzt irgendwie gerade nicht hier ist. Das Problem oder das Dilemma des Innenministeriums war dann eben, dass man ja normalerweise die Aufgabe hat, das Sicherheitsgefühl des Bürgers zu adressieren. Das heißt, das, was die Polizei de facto tut, ist ja nicht Kriminalität verhindern, sondern dem Bürger das Gefühl zu geben, dass man sich irgendwie schützt. Und das ist bei Cyberterrorismus natürlich ganz schwierig. Man hat da also, das war dann im Innenministerium mit Leuten vom BSI, und da waren aber auch einige tatsächlich eben aus dem Ministerium dabei, die dann mit so Vorschlägen kamen, wie man könnte ja Internet Service Provider, man könnte da ja Polizeipatrouillen machen bei den Internet Service Providern und ähnliches. Also man hatte da so ein bisschen altertümliche Vorstellungen. Wir kamen dann damit etwas praktischeren Vorschlägen, wie zum Beispiel, dass man eben ja durch Konfiguration der Router bereits das Spoofing verhindern könne, also dass eben keine Adresspakete rausgehen mit Adressen, also von Providern rausgehen mit Adressen, die nicht ihre sind. Und so eben eines der sozusagen Grundursachen für Distributed Denial of Service Attacks schon mal zu dekonfigurieren. Das war dann einigen viel zu konkret und gar nicht politisch genug. Also es war eine ganz interessante Diskussion, die deswegen aber auch interessant war, weil da beispielsweise auf der Teilnehmerliste dann auf einmal 4 Amerikaner auftauchten, die sich eintrugen mit State Department oder einfach nur Embassy Berlin oder Embassy in Bonn, das heißt, die nicht besonders zu erkennen gaben, von welcher Institution sie denn jetzt kamen und dann auch mit ihren Vorschlägen kamen, man müsse doch die Überwachung des Staates ausweiten und so fort. Ich mache jetzt mal einen kurzen Bogen zum November, da war ich auf einer Veranstaltung des Bundesnachrichtendienstes auch zum Thema Information Warfare auf einer öffentlichen Veranstaltung, wo interessanterweise der Vizepräsident des NEPC, das ja dann mittlerweile gegründet wurde, weil der Begriff Cyberterrorismus ja relativ gut erklärt war und das Budget also auch bekommen hat, der Vizepräsident war da und wurde anmoderiert vom Bundesnachrichtendienst mit den Worten, ja, Herr Terrier oder Terrier, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob seines Namens, hat ja auch 20 Jahre Erfahrung im Bereich SIGINT der NSA, er war dort der Leiter, also Signal Intelligence ist nichts weiter als Überwachung, der Mann hat also Leute abgehört und Computer aufgebaut, um Leute abzuhören und entsprechend die Daten zugänglich zu machen. Was das nun wiederum mit Cyberterrorismus oder Schutz zu tun hat, das hat er leider nicht erläutern können. Aber das wirft, glaube ich, ein ganz gutes Bild auf das, was da so aufgrund von so technischen Vorgängen politisch passieren kann.
Ja, dieses Thema Distributed Denial of Service Attacks kam dann auch noch auf einer kleineren Ebene auf uns zu. Da ist in Köln dann eine Telefongesellschaft angegriffen worden. Die ganze Geschichte ist ja relativ unklar dann auch geblieben. Ich glaube, Andi, du hast dich da nochmal mit dem Beschuldigten auseinandergesetzt.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Also es war halt so, dass jemand beim Irken, es gibt ja dieses Spiel User versenken, das einige von euch kennen. Das besteht im Wesentlichen da drin, dass man die IP-Nummer von jemand ausfindig macht, wie er am Netz hängt und diese IP-Nummer dann mit Datenpaketen zuscheißt. In diesem Fall hat ein nicht vollständig nüchterner junger Mensch aus Norddeutschland beim User versenken, also das konnten wir nicht genau rekapitulieren. Entweder er hat sich vertippt bei der IP-Nummer, er ist jedenfalls, nachdem er ein Redirect gestartet hat, das ist eines der Programme, ist er irgendwie eingeschlafen, das hing auch mit anderen Dingen zusammen. Nun gut, also jedenfalls, irgendwas ist da passiert und dann gab es auf einmal eine Hausdurchsuchung und alles Mögliche und eine Telefongesellschaft in Köln behauptete also, ihm seien Millionenschaden entstanden, dadurch, dass ihr Haupteinwahlrouter irgendwie dicht geprügelt war.
Lustig finde ich
dann. Dann hat die Geschichte einige ganz, ganz komische Parameter, zum Beispiel die IP-Nummer, die nachweislich beschossen wurde, hat gar nichts mit denen zu tun. Der User, den er beschossen hat, der hängt auch gar nicht bei denen am IP dran. Also da gibt es irgendwie ganz merkwürdige Dinge. Aber was irgendwie klar ist, also Bitverteuerung ist im Jahr 2000 wirklich ein Thema gewesen. Das heißt, aus diesen kleinen Spielchen werden im Zweifelsfall, also die haben allen Ernstes ihn dann juristisch sowohl in der strafrechtlichen als auch in der zivilrechtlichen Komponente belangen die ihn. Und zivilrechtlich ist so ein Verdienstausfall von 500.000 oder so natürlich kein Spaß für einen 19-Jährigen.
Also das ist auch irgendwie dann, zieht sich so ein gewissermaßen als roter Faden durchs ganze Jahr so. Und also man kann irgendwie sagen, dass die Scharfmacher dann halt auch zum Teil eher auf der Firmenseite sagen. Also wir stellen das zum Teil, wird es halt so dargestellt, der Staat und so weiter. Ich denke, wir sollten uns auch langsam mal mit dem Feindbild der Firma, die nichts gebacken kriegt, irgendwie trotz E-Commerce Boom und so weiter auseinandersetzen.
Also was
kommen noch ganz andere Späße auf uns zu.
Ja, was dazu kam, waren nämlich auch Hintergrundinformationen, dass bei dieser Firma, die diesen Schaden geltend gemacht hat, Umbaumaßnahmen waren und dass sie möglicherweise schlichte Fehlkonfigurierung hatten, dann aber sozusagen einen Schuldigen gefunden hatten, um gegenüber ihren Kunden behaupten zu können, dass der Ausfall der Systeme nicht etwa an ihrer Blödheit lag, sondern ein böser Hacker war es eben. Und das kann man natürlich der Polizei prima erzählen. Und das wirft aber natürlich so ein bisschen Probleme und beleuchtet da so ein bisschen Spannungsfelder. Apropos Spannungsfelder, ich gehe jetzt mal kurz chronologisch weiter, bevor wir dann zu diesem roten Faden gleich nochmal zurückkommen.
Ja, klar.
Im März war ich in Israel, in Tel Aviv, auf einer sogenannten Hacker-Konferenz. Ich habe darüber einen Bericht auch für die Datenschalter geschrieben. Vielleicht nur ganz kurz für diejenigen, die ihn nicht gelesen haben. Also ich befürchte, in Israel habe ich keine Hacker nach meinem Verständnis getroffen. Ich habe super nette Jungs getroffen, die da mit Technologie rumspielen, die sich damit auseinandersetzen, wie man Computersysteme lahmlegt, wie man in sie einbricht, wie man alles Mögliche mit ihnen macht. Allerdings, vielleicht habe ich einen Hacker getroffen, der war so 17. Also alle ab 18 müssen da zum Militär. Und ob Mann oder Frau, in dem Moment, wo man zum Militär geht und zu erkennen gibt, dass man weiß, wie ein Computer funktioniert, ist man in der Abteilung Information Warfare tätig. Man kann sich das noch, es gibt eine Möglichkeit, auch in Israel das Militär zu umgehen. Die besteht allerdings dort darin, dass man dann zum Geheimdienst geht. Es war also keine besonders entspannte Veranstaltung. Es waren im Wesentlichen eben Jungs, die entweder fürs Militär oder für den Geheimdienst oder schon viel älter waren und dann für Firmen gearbeitet haben, die eben entweder fürs Militär oder für den Geheimdienst gearbeitet haben. Und abgesehen davon, von dem Ambiente von Männern mit Maschinengewehren, die da einfach ganz normal durch die Straßen laufen, muss ich doch sagen, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dort also ein bisschen sehr extrem waren. Und die Diskussion dort, also gut, es war alles ein bisschen geprägt von Paranoia und von militärischen Auseinandersetzungen. Auf der anderen Seite technologisch, ich meine, was dort diskutiert wird und was dort betrieben wird, einige von euch kennen vielleicht das Internet Auditing Project, das wir auch mal in der Datenschalter vorgestellt haben, die also systematisch, zumindest mit dem Ansatz, weltweit alle Computer mal abzuscannen, wie sicher oder unsicher die im Internet hängenden Rechner dann so sind, da riesige Datenbanken anlegen. Und ich möchte nur andeuten, so ganz frei von militärischen Interessen ist das also nicht, was da passiert, aber das sind eben auch Spannungsfelder, die man vielleicht wahrnehmen sollte. Ich war einen Monat später im April in Moskau auf einer Cyber Rights Konferenz, auch als sozusagen CCC-Vertreter. Das war verhältnismäßig entspannt. Entspannt heißt, dass nicht wie früher da, also wie Schießereien und Mafia-Szenen oder so sich abfilmen, sondern es ist ganz einfach, die Gebiete sind aufgeteilt, nur der Kapitalismus funktioniert dort ein bisschen anders. Also wenn man da beispielsweise, am ersten Abend waren wir im Hotel und da gab es einen riesen Restaurantraum, am anderen Ende dieses Saales, kann man sagen, spielte irgendwo, gerade als wir uns hinsaßen mit 10 Leuten und uns gegenseitig bekannt machen wollten, fing an, eine Kapelle Musik zu spielen, und wir fragten dann den Ober, ob die nicht einfach nach Hause gehen wollen, weil wir brauchen keine Musik, wir wollten uns bekannt machen, und dann, ja, wurde Geld dafür gefordert, dass die aufhören zu spielen. Also, es funktionierte alles genau andersrum. Im Hotel lungern auch so 3 sogenannte Sicherheitsfachkräfte rum, die aber auch alle den Eindruck machen, dass wenn man sie jetzt schlecht bezahlt, dann hat man vielleicht auch ein Problem. Also, das ist dort alles ein bisschen anders. Die Internetsituation ist geprägt davon, dass die Regierung bereits beim Aufbau von Internet-Service-Providern, also quasi ja Anbindung an den FAPSI, das ist der Inlandsgeheimdienst für die Telekommunikationsüberwachung, in derselben Bandbreite fordert, wie der Provider dann seinen Usern gegenüber entsprechende Bandbreiten anbietet. Also mehr muss man dazu wohl nicht sagen. Automatisierter Zugriff ist auch dort das Stichwort. Also nebenbei bemerkt, diese ganze Strategie von Signal Intelligence, wo wir auch letztes Jahr über Echelon diskutiert haben, die ist insofern in der Veränderung begriffen, als dass das, was heute Lawful Interception genannt wird, in der Regel automatisierte Schnittstellen sind, wo eben der Staat dann auf die entsprechenden Konfigurierungen des Providers Zugriff nehmen kann. Dazu gibt es am dritten Tag auch noch einen Workshop, der heißt TKG, Telekommunikationsüberwachung und ähnliches. Gut, ich will zwar nicht zu lang machen.
In welchem Monat bist du denn?
Ich bin noch im Mai jetzt so, ganz kurz, da war ich bei einer Konferenz noch kurz zu dem Thema von Herrn Fink. Herr Fink ist der Wanzenspeer der Republik. Das war insofern, also der sucht halt elektronische Lauschabwehr ist sein Bereich. Da war ich mit Felix. Wir haben ein bisschen was über Internet erzählt und ein bisschen zugehört, was die da so treiben. Interessant war der Herr Hellenbroich, ehemaliger BND-Präsident, der da irgendwann mal abgesetzt wurde, weil er ein bisschen Mist gemacht hat. Oder da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Erzählte dann lustige kleine Anekdoten, wie beispielsweise, dass er an seinem ersten Arbeitstag sich mal so Überblick über die Agenten hat verschaffen lassen und auch mal fragte, sagen Sie, wie viele haben wir denn in Amerika? Und dann fragte man, also, wie bitte in Amerika? Das ist doch keine ernst gemeinte Frage. Und er sagte, doch, sagen Sie doch mal, wir haben doch in allen möglichen Ländern, und also, das sind doch unsere Freunde und so fort. Also das würde man ja nicht machen. Und also er hat da wohl ein schlechtes Standing gehabt, hat aber ein bisschen aufschlussreich was berichtet über die juristische Grundlage von Bad Aibling. Er sprach also von den sozialen Besatzerverträgen und so weiter und so fort. Und auch ein bisschen davon, das hat dann jemand anders aus dem Publikum noch ergänzt, dass das Problem eben gewesen sei bei der deutschen Vereinigung, also das hat jetzt nicht er gesagt, sondern jemand, den ich jetzt mal namentlich außen vor lasse, dass eben bei den 2+4 Gesprächen zur deutschen Vereinigung die Amerikaner immer gesagt haben, naja, diese Telekommunikationszugriffsrechte, die wir aber damals noch hatten, als ihr noch Kolonie war, sozusagen, die hätten wir aber gerne weiterhin. Und Herr Kohl war zum damaligen Zeitpunkt Telekommunikationsüberwachung schlicht nicht wichtig, weil er das nicht wusste, was das ist. Also der Kohl, der hat halt erst im Laufe dieses Jahres überhaupt verstanden, was Telekommunikationsüberwachung heißt. Da hat ihm irgendjemand mal seine Akten auf den Tisch gelegt. Und daraus resultieren jetzt gewisse Rechte, die die Amerikaner eben haben. Das hängt alles zusammen mit der Information Shield Strategie der NATO, aber das könnt ihr dann alles in der Datenschleuder in nächster Zeit lesen. Gut, noch ganz kurz, dann komme ich auch zum Schluss. Im Juli war ich in New York auf der H2K-Konferenz, also Hope2K. Das hat Nachwirkungen insofern, als dass die 2600 eine unserer Bruderschwesterorganisationen in Amerika, die, kann man sagen, eine Zeitschrift rausgibt, die so ein bisschen maßgeblich von Emanuel Goldstein betrieben wird, die sind ja auch gerade angeklagt wegen der Verbreitung des Entschlüsselungscodes für digitale Videodisks, diesem DCSS. Die haben auf ihrer Website entsprechende Links gehabt und wurden halt, das war ganz geschickt gelegt, also am Wochenende war die Konferenz der amerikanischen Hacker und unmittelbar drauf habe ich eine Woche im Gerichtssaal gesessen und die Klage der Motion Pictures of America Association gegen eben die 2600 mir sozusagen reingezogen. Emanuel Goldstein ist heute hier, ich weiß nicht, ob er jetzt hier schon im Raum sitzt, im unmittelbaren Anschluss hier dran wird er ja noch ein paar Worte sagen zur Situation in Amerika und dann seinen Film vorstellen, der im Wesentlichen über das Kevin Mitnick Movement und so ein bisschen die Behandlung von Hackern in Amerika geht. Und das also gleich im Anschluss. Jetzt bin ich August Hackschiff, vielleicht mag Jens dazu was sagen? Oder lieber nicht?
Ja, es gab das Hackschiff, war eine schöne Sache, sehr gut angekommen. Wir sind einen Tag lang auf dem Rhein rauf und runter gefahren.
Mit fast Internet
angehen. Ja, fast Internet, also es war sozusagen ähnlich organisiert wie hier. Und das Ufer war in Sichtweite. Nee, war eine schöne Sache, vor allen Dingen, weil es dieses Jahr kein Camp in Deutschland oder im europäischen Ausland gab und man im Sommer ja auch ein bisschen entspannen und hacken möchte. Es war eine nette Party und ich denke, irgendwie die Leute hatten ihren Spaß und in Köln hat uns das gezeigt, irgendwie in der Richtung wollen wir gerne mal weitermachen.
Wobei man dazu anmerken sollte, dass wir zwar mit einer Piratenflagge über den Rhein tatsächlich geschifft sind, aber der Zustand der spießbürgerlichen überwiegt halt im Chaos Computer Club mittlerweile einen Status angenommen hat, wo dann sogar jemand die Hafenpolizei anruft und vorher fragt, ob es nicht eventuell ein Gesetz dagegen gibt, Piratenflaggen an Schiffen zu befestigen.
Aber ja, und die Antwort war dann irgendwie so typisch rheinländisch, ja, soweit ich das weiß, hatten wir noch nie einen echten Fall von Piraterie auf dem Rhein.
Also ja, zum Thema vorausschauenden Umgang mit Gesetzen dann.
Es ist in Deutschland viel mehr möglich, wenn man einfach mal macht, anstatt diskutiert.
Ja, ich meine gut, das hat ja schon Karl Marx, war das auch gesagt, von wegen mit den Deutschen kann man keine Revolution machen, weil die würden sich beim Bestürmen eines Bahnhofs ja jedes Mal eine Bahnsteigkarte erst kaufen wollen. Vielleicht noch ganz kurz, ich bin dann in diesen Icon-Strudel ein bisschen geraten, das ist wohl hinreichend bekannt, wo eben die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, eine kalifornische Firma, die von der US-Regierung gegründet wurde, um das unter anderem eben die Vergabe von Namen und Nummern im Wesentlichen über das Domain-Name-System zu organisieren, jetzt ein bisschen nach Legitimation schrie und im Rahmen einer Legitimationssimulationsmaßnahme so eine Wahl durchgeführt hat. Ich bin dann da irgendwie gewählt worden, das möchte ich jetzt hier kurz halten, wir haben da morgen auch noch eine Veranstaltung zu. Ich war dann ja im November in Kalifornien und werde da morgen ein bisschen drauf eingehen. Also ich kann jedenfalls schon mal andeuten, ICANN ist im sogenannten wirklichen Leben noch viel absurder als alles, was man noch mal lesen kann. Es ist wirklich ein großes Abenteuer. Gut, zum Dezember hat Jens noch einen Punkt.
Ja, im Dezember kommt der rote Faden dann wieder zurück, es rollt sich irgendwie alles auf. Es geht diesmal um Telefongesellschaften, die gerne viele Kunden generieren möchten und aus diesen Kunden ist ihnen irgendwie sozusagen jedes Mittel recht. Und wenn man sich die Zahlen einfach anguckt, irgendwie, ich glaube 80% aller Handys, die mittlerweile irgendwie neu in Betrieb genommen werden, gehen mit sogenannten Prepaid-Cards an die Kunden. Diese Handys sind modifiziert und weisen ein Problem auf, das uns, glaube ich, auch noch in der Zukunft viel Spaß machen wird. Dieses Problem heißt SIM-Lock, das heißt also, dieses Handy kann nur mit der Karte, die ausgegeben ist, oder nur mit einer Karte des Netzbetreibers benutzt werden. Die Theorie ist dahinter, dann mit den überhöhten Gesprächskosten wird dann irgendwie dann auch mal ein Profit generiert und an der Börse sieht das irgendwie ganz gut aus, wenn man die Kundenzahlen dann vorstellt, auch wenn alles irgendwie nur Lüge ist. Das Problem ist dabei, sobald irgendwie diese SIM-Lock-Geschichte geknackt wird und sowas ist halt schon gelaufen, kann das alles nicht mehr funktionieren. Aus dem näheren Chaos-Umfeld ist das dann zwei Schülern teuer zu stehen gekommen, die auf einer Webseite, wo Informationen über Mobiltelefone und wie man mit ihnen Spaß hat, hatten sie dann halt auch einen Link zu einer Organisation aus einem Umfeld, das uns eigentlich nicht so richtig gut gefällt, die dann halt auch die Entsperrung von SIM-Lock-kastrierten Handys vornimmt. Und allein aufgrund dieser Information, aufgrund dieses Links, hatten sie dann irgendwie eine Gerichtszustellung, Sachen davon den Anwälten sowohl des Herstellers des Mobiltelefons als auch des Netzbetreibers. Streitwert war angesetzt mit 2 Millionen Mark. Andi hat das mit der Bitverteuerung schon ganz gut irgendwie gesagt, wenn man sich überlegt, dass das irgendwie so 10, 12 Bits sind, die da irgendwie in der Software des Handys geändert werden müssen, frage ich mich, wo das alles enden soll.
Also auf gut Deutsch, was passiert ist, ist, dass die Mobilfunkfirmen genauso wie die Hersteller behaupten, dass wenn man ein Telefon im Laden kauft, zum Preis von sagen wir 100 Mark oder 50 Mark oder was auch immer, dass einem das eigentlich noch gar nicht gehört, beziehungsweise, dass man gegen die Lizenzbestimmung der das Mobilfunkgerät betreibenden Software verstößt, wenn man eben beispielsweise urheberrechtlich verstoßend eine neue Software, nämlich eine Software von einem Gerät selber Bauart, aber eben ohne diese Sperre, die bewirkt, dass man eben nur die SIM-Karte des jeweiligen Providers nutzen kann, wenn man die einfach rüberkopiert. Und den Jungs wurde einfach sozusagen als Streitwert eine Summe angegeben, die einem großen deutschen Elektronikunternehmen, das in Süddeutschland ansässig ist und dem einige auch behaupten, dass da eine Bank eben dadurch entstanden ist, dass ein entsprechendes Mobilfunkunternehmen einen Auftrag storniert hat, weil dieses große deutsche Elektronikunternehmen irgendwann mal gesagt hat, dass sie im Wesentlichen ja dann doch nicht in der Lage seien, für diese SIM-Funktion tatsächlich eine Funktionsgarantie mitzugeben. Und also das heißt auf gut Deutsch, alleine das Verbreiten von Informationen, auch wenn in der Tat der Link eigentlich zu einer Firma von guten Familienvätern waren, die auch nicht die Informationen verbreitet haben, sondern eben die Geräte, mit denen man die Dinger entsperren kann. Also bei dem Link kann man jetzt diskutieren, aber das ist schon ein bisschen absurd, wie teuer im Moment solche Sachen hier werden. Gut, so und jetzt hat Wau noch so ein paar Punkte aus eigenen, naja.
Stopp, da war noch
Alex dazu. Moment, genau, ein Punkt war noch, Entschuldigung, den habe ich fast vergessen. Jetzt gerade im Dezember zu dem letzten, genau, und dann kommt noch der andere Punkt. Dann nimm dir doch mal ein Mikro oder was?
Ja. Hi, ich bin Asterix, ich bin Jurist und habe mich ganz kurz im Dezember mit dieser Sache auseinandergesetzt, weil das von Andy an mich kurz herangetragen wurde. Ich habe es nur kurz prüfen können. Ich möchte bloß momentan jeden hier im Saal davor warnen, derartige Dinge weiter zu verbreiten. Nach einer oberflächlichen Prüfung aus muss ich sagen, dass es wahrscheinlich juristisch haltbar ist, was die Leute sagen. In dem konkreten Fall, wie die da vorgegangen sind, also jetzt, was du eben geschildert hast, sehe ich Ansatzpunkte, deine Verteidigungsstrategie aufzubauen. Ich habe über eine befreundete Anwältin eben da Kontakt aufnehmen lassen, weil ich selber nicht machen konnte. Die haben einen anderen Anwalt sich schon genommen gehabt. Okay, müssen Sie sehen, wie Sie weiterkommen. Ich hoffe, dass die gut verteidigt werden. Momentan fehlen mir aber, und deswegen melde ich mich hier auch zu Wort, die ganz genauen Vorgehensweisen, einfach mal als Handlungsablauf, was muss man genau machen? Und ich wäre dankbar, wenn mir jemand mal, sag mal, in 3 kurzen Absätzen oder in 4 kurzen Absätzen das schildern könnte. Nicht lange bitte, weil dann lese ich es wieder nicht, sorry. Wie man da vorgeht. Und dann würde ich das mal ausführlich juristisch prüfen, Gutachten dazu machen, ist der Datenschleuder zur Verfügung stellen und insbesondere aber auch in der juristischen Fachliteratur publizieren, denn ich denke, eine ganz wichtige Vorgehensweise ist hier Aufklärung der Richter. Das, was ich bisher an Entscheidungen dazu gesehen habe, sind Eilentscheidungen und die sind von einem großen technischen Unverstand geprägt. Und da möchte ich gerne weitermachen.
Apropos großes technisches Unverstand, da komme ich noch kurz auf einen letzten Punkt, der auf diesem Kongress fehlt. Es hat im Dezember ein Urteil des Bundesgerichtshofs gegeben, nachdem die Verbreitung der sogenannten Ausschnittsflüge, in diesem Fall war es, auch von ausländischen Bürgern, auch im Ausland begangen, nach deutschem Gesetz strafbar ist. Das heißt natürlich in der Konsequenz, dass deutsche Studenten, die nach China einreisen, dort erschossen werden, dass möglicherweise Mitarbeiter der europäischen oder westlichen Werbeindustrie, wenn sie in arabische Länder reisen, um des eines oder anderen Körperteils entledigt werden, das auch vitale Funktionen betreffen könnte. Ich habe also versucht, sowohl vom Bundesgerichtshof selbst als auch vom Justizministerium hier Vertreter zu bekommen. Ich habe dort insofern eine Sache eben, ich habe eben darauf hingewiesen, dass so ein Urteil ja auch weltweit wahrgenommen wird und wenn andere Länder eben auch anfangen, sich daran zu orientieren, dass ihre Gesetze auch für Bürger ausländischer Staaten auch im Ausland gelten, dass dann die Informationsfreiheit des Internets eben zu einer Einschränkung der Reisefreiheit im wirklichen Leben führt. Das Einzige, was ich an Rückmeldung bekommen habe, also ich würde mal behaupten, im Wesentlichen wurde sich gedrückt, die Dame von der Pressestelle des Bundesgerichtshofs war sehr nett, und als ich auf diese internationale sozusagen Dimension des Falles hinwies, sagte sie, ja, ja, ich weiß, die ganzen Botschaften haben ja auch schon angerufen und das Urteil angefordert. Und das werte ich natürlich als einen ernsten Indikator, dass wir uns damit auch auseinandersetzen werden müssen. Ich weiß nicht, ob du dazu jetzt noch ganz kurz was sagen wolltest, bevor wir Wau dann die restliche Viertelstunde lassen.
Also ich will auch dazu nur ganz kurz sagen, damit das Verständnis ein bisschen gefördert wird. Es gibt einen Paragraphen 9 StGB, der in etwa das sagt, also er ist hier abgedruckt, ihr könnt das alles im Internet nachgucken, auf der Seite des Bundesgerichtshofs.
www.bundesgerichtshof.de.
Ja, gibt es eine Rubrik Pressemeldungen, und das Einzige, was bisher verfügbar ist, ist diese Pressemeldung dazu, und am Ende dieser Pressemeldung sind diese entsprechenden Paragraphen abgedruckt. Der Paragraph 9 sagt ganz kurz gesagt, ein tatbestandlicher Erfolg im Sinne des Strafrechts kann eben da eintreten, wo, sag mal, der Hammer auf den Kopf fällt, das ist das eine, oder da, wo derjenige sitzt, der eben den Hammer schwingt. Und das ist im Internet möglicherweise sehr weit entfernt. Und die Gerichte insgesamt in der Welt, und deswegen ist das, was Andy sagt, jetzt will ich da weiterspinnen, gehen momentan tendenziell dazu über zu sagen, unser Recht gilt. Und zwar egal, in welchem Land ich sitze. Das wird insbesondere im Wettbewerbsrecht gemacht. Das heißt also, wenn zwei Wettbewerber sich gegenseitig bekriegen, dann können sie das momentan mit relativ guten Chancen vor ihren nationalen Gerichten, auch wenn der Gegner irgendwo anders sitzt, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Aber dieses Urteil, was wir hier vor uns liegen haben, ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, und wir müssen ganz dringend gegen angehen. Wir müssen den BGH aufklären und wir müssen hoffen, und wenn irgendjemand weiß, wer da die Leute vertritt, die hier dieses Urteil sich gefangen haben, die müssen unbedingt zum Bundesverfassungsgericht weitergehen und im Zweifelsfall zum EuGH. Das geht so nicht weiter, denn wir kommen hier in genau die Situation, die Andy beschrieben hat. Heißt, wir sind uns selber nicht mehr sicher. Und ich hoffe, dass jetzt hier irgendwie im Publikum Leute sitzen, die uns da weiterhelfen können, oder wir irgendwie anders Verbindungen dazu haben.
Also ich bezweifle es ein bisschen, dass Leute im Publikum sitzen, die mit notorischen Auschwitz-Lügnern Kontakt haben. Ja. Also ich denke, da müssen wir uns drum kümmern, da den Strafverteidiger ausfindig zu machen.
Ich habe so bei den letzten Beiträgen irgendwie so dieses flaue Gefühl im Bauch eines Rückzugsgefechts, wenn man so auf der Ebene rangeht. Als Hacker, finde ich, sollte man da offensiv nach vorn rangehen und überlegen, wo wir die Absurdität dieses Vorgehens so offenkundig machen, dass einem nichts passiert. Wir hatten früher 5 Jahre Strafandrohung für die Verlängerung eines Telefonkabels. Das war ein Eingriff in die Fernmeldeanlage, § 15.1. Das wurde von der Höchststrafe strenger bestraft als das fahrlässige Auslösen einer atomaren Explosion. Und irgendwie... Und als Hacker denkt man da nicht darüber nach, ei, da lösen wir doch lieber fahrlässig eine atomare Explosion aus, als dass wir das Telefonkabel verlängern, sondern wir haben überlegt, wie kann man das der Öffentlichkeit erklären und wie kann man trotzdem einfach leben und es ist okay. Und ich habe in Hamburg in einem Prozess gegen THW gehockt, wo er eben wegen seinem Commodore 64 mit erste Mailbox und Basic-Programm frei weitergegeben an alle irgendwie da vor Gericht hockte und zu 500 Mark verknackt wurde. Und wir waren nicht ernsthaft böse auf den Richter, der da geurteilt hat und auf dieses komische Gericht, sondern wir haben den wohlwollend Dummheit vorgehalten, in unserer Diskussion darüber und waren uns einig, dass also so irgendwie mit einem Abstand von vielleicht 10 oder 15 Jahren die Verurteilung eines irgendwie inzwischen Internet-Servers macht ja uns so ein Krempel. Das ist eine Ehrenurkunde, die man sich an die Wand hängen kann, so nach dem Motto, ich hatte schon den Meisterbrief, als es noch keinen Meisterbrief gab. Und wenn man so nach vorne geht und eben auch mit Meinungsfreiheit umgeht und seine Ideen verteidigt, ich meine also jetzt mal so rum, ich mache mal ein Beispiel irgendwie, rufe ich jetzt zu Straftaten auf, wenn ich darüber nachdenke, da drüben ist die türkische Botschaft, da haben wir so ein bisschen Israel-Gefühl live, irgendwie, da nimmt man irgendwie einen Walkman und nimmt da auf einer Kassette Maschinengewehrschießen auf und macht das aber jetzt nicht am Anfang der Kassette, sondern erst nach fünf Minuten, dann legt man es drüben unter den Polizei-VW-Bus und sendet noch ein Filmteam in die Gegend und schaut, was man macht. Habe ich jetzt zu Straftaten aufgerufen? Irgendwie, so wenn man als Farbsprayer da irgendwie arbeitet mit Airbrush und dann irgendwie an der Stelle als Gesellenprüfung irgendwie ein Polizeiauto besprüht mit dem Luftdruck seiner Reifen, habe ich da jetzt zu einer Straftat aufgerufen und irgendwie, also... Wo soll das irgendwie aufhören? Und bevor wir uns zu Verteidigern von irgendwelchen Nazis machen, halte ich es für notwendig, intelligente Gesinnungsverbrechen selber zu publizieren und dieses Ding dann so durchzuziehen, dass die Öffentlichkeit darüber lacht, auch wenn ein Telekommunikationsprovider dann einen Prozess machen will. Also es geht darum, irgendwie genau diese Sachen irgendwie zu knacken, zu veröffentlichen und das Ganze so zu machen, dass diese scheiß Juristen sich irgendwie Kopfzerbrechen machen und irgendwie Magengeschwüre kriegen, weil sie nicht wissen, wie das Problem lösen. Und irgendwie jetzt nochmal so im Rückblick, natürlich wird alles immer schlimmer. Stanislav hat Robotergesetze gemacht. Heute ist es so, in diesem Jahr, Roboter schießen. Es gibt Roboter, die schießen. Vor 5 Jahren war es schon so, dass das intelligente Gebäude in den USA Einbrecher festgehalten hat im Fahrstuhl. Der Fahrstuhl hat zwischen 2 Stockwerken gehalten. Das ist so die Weiterentwicklung der möglichen Albträume.
Wenn ich ganz kurz das ergänzen darf, da gab es auch auf der 20th Century.com das ganz hervorragend, das Institute for Applied Autonomy, die Graffiti-Roboter und Steinewerf-Roboter entwickelt haben und dann auf verschiedenen Veranstaltungen, also auch auf so Schlips und Kragen New Economy Veranstaltungen, irgendwelchen Krawattis die Fernsteuerung in die Hand gegeben haben und einfach festgestellt haben, dass die Hemmschwelle dramatisch sinkt.
Ich habe so im letzten Jahr, also irgendwie meinen Aufenthalt in Jena, in dem Jugendzentrum, wo ich über ein Jahr keine Gnade gekriegt habe, einfach beendet, wohne jetzt wieder in Berlin, aber ich sage nicht, ich bin ein Berliner, sondern wenn ich diesen Ausländerkrempel irgendwie so betrachte und den Nazi-Kram, wenn dann einer sagt, diese bösen Ausländer, dann meine ich lieber irgendwie, also ich bin ein strenggläubiger Galaktiker und nach meiner Auffassung sind sie hier in dieser Galaxis fremd. Bitte verziehen Sie sich. Also irgendwie, das ist ein anderer Umgang, das war nämlich auch so in diesem Jahr, da kommen dann die wilde Chaos-Computer-Club sich nicht auch irgendwie an diesen Anti-Nazi-Krempel beteiligen und das unterstützen, weil das ist doch wirklich wichtig. Und meine Grundhaltung dazu, wir denken galaktisch, also irgendwie dieser Kram, der berührt uns an der Stelle, wo wir uns mit denen auseinandersetzen, aber jetzt irgendwelche Zettel zu unterschreiben, das kann irgendwie nicht der wichtige Punkt sein, sondern die Freiheit ist mir der wesentlich wichtiger.
Ja, also irgendwie dieser große Antifaschist... Dieser große antifaschistische Konsens, an dem habe ich dann spätestens dann gezweifelt, als ich gelesen habe, dass der Bundesvorstand der Republikaner jetzt auch das NPD-Verbot unterstützt.
Gut, nochmal so im Rückblick, öffentlichkeitswirksam war dieser I love you Virus und so ich halte nun auch einiges an Vorträgen, diese Vorträge beginne ich grundsätzlich, um nicht einfach, ich habe schon mal eine Abmahnung vom Vorstand gekriegt, dass gefährliches Subjekt, was ich damals nur gebilligt habe, ist auf Seite 23 in Hacker Bibel 2. Da war eine Anzeige, da ging es um Bauschaum, den man da irgendwie in Fahrzeuge reinmacht. Und also von daher, um derartige Auseinandersetzung zu vermeiden, ich bin ja nun in mehreren Vereinen, irgendwie im Verein Eine Welt, irgendwo in Thüringen, da bin ich sogar im Vorstand, dann bin ich bei FITOK und irgendwie dann noch so ein bisschen Kleinkram und dann sage ich eben von einer Veranstaltung, dass ich nicht für irgendeinen dieser Vereine spreche, sondern nur für mich selber. Und irgendwie da gehe ich auf die Argumente gerne ein, was da kommt und gut ist. Also, dass ich dann schon den CCC mitbegründet habe, okay, naja, da kann ich nichts mehr dran ändern, das ist einfach so geschehen, aber ich bin kein Sprecher. Und da so von den, also eine Veranstaltung, die war in Köln an der Hochschule, die war sehr angenehm, da wurde versucht, den Studenten mal so ein bisschen die Problematik beizubringen, das heißt, die haben dann einen Steilkurs gekriegt, so lernt man Sniffen, und mit diesem Krepp-Befehl kriegt man dann die während des Sniffens übertragenen Passworte raus. Die Studenten waren danach einfach fertig, die hatten das Problem begriffen da. Und es waren Kunststudenten, also schon ein, sage ich mal, schwieriges Publikum. Und so diese Art der Veranstaltung, da hatte noch ein Schweizer mitgemacht, die war einfach sehr gut und die empfinde ich so in der Öffentlichkeitswirkung einfach als vorbildlich gelaufen. Was ich interessant war, da stellte sich dann einer vor, dass er sagt, dass er Amtsrichter in Süddeutschland ist und außerdem Mitglied des Chaos Computer Club, aber dass er weder für seine Behörde noch für den Chaos Computer Club spricht. Das war auch ein hervorragender Disclaimer. Und der hat eine ganze Menge von juristischen Problemen einfach gut anschaulich und, ich sage einfach, chaoskompatibel rübergebracht. Also den kriegen wir auch demnächst nochmal als Referent im Chaos Computer Club Berlin in der Donnerstagsveranstaltung. Also da hat sich in Berlin, ich war vor 2 Jahren ja schon mal hier, also da auch einiges getan, dass so in der internen Weiterbildung es da vorangeht, was mich da sehr freut. Also gerade so mit dem Abstand von, wie sah es vor 2 Jahren hier aus, wie sieht es jetzt hier in den Clubräumen aus, abgesehen vom kaputten Staubsauger irgendwie, es hat sich einiges getan und den Eindruck habe ich auch so von dem, was ich an Rumreisen mitkriegte und eben auch hier auf Gesprächen auf dem Kongress, dass da im Chaos-Umfeld doch einiges gut nachwächst. Diese auf der Kölner Veranstaltung ist dann eben auch, dass die Ding ist aus Köln.
Christine?
Ketterin, ja. Die hat in der nächsten Datenschleuder ist davon ihr ein schöner Bericht über eine Bundestagsanhörung, wo sie war. Ich war auf einer Bundestagsanhörung zum Thema Copyright. Da ist mir im Verhältnis nur schlecht geworden. Da waren also jetzt, das war also jetzt eine Versammlung des Bösen. Also jetzt so von GEMA, VG Wort, irgendwie Filmindustrie. Einfach alle auf eine. Und irgendwie wie ein Glaubensmantra haben sie dann irgendwie verkündet, die Kontrolle von Bitkopien funktioniert. Wir können Kopien verhindern. Und meine Gegenargument war nur, der Computer ist per se eine Maschine zum Kopieren von Bits. Ob das zwischen den Akkus oder sonst wie passiert. Man kann das ist nicht einmal der DDR gelungen, Computer so zu kastrieren, dass man damit keine Bits mehr kopieren kann, sondern einfach die DDR ist stattdessen untergegangen. Und irgendwie, das ist einfach, also diese Veranstaltung hat mich schon irgendwie, ein Oberster vom Bundesverband der Zeitungsverleger meinte dann einfach, in diesem Saal hat sich 1990 noch niemand vorstellen können, dass man Computer als Medium benutzen könnte. Und ich habe nur einen Zettel drüber geschickt, in der Datenschleuder Nummer 1 stand, der Computer ist nicht nur Spiel, Denk- und Werkzeug, sondern auch ein neues Medium. Natürlich hat man uns 1984 überwiegend dafür verrückt erklärt, aber 1990 haben sich das mit Sicherheit schon Leute vorstellen können. Das beschreibt bloß diese, einfach irgendwie, ich habe im Kopf gehabt, der Typ soll doch ins Mittelalter zurückgehen, wo er hingehört da, von seiner geistigen Einstellung mit den Bitsklaven, die 8 Stunden beschäftigt werden als Zeilenscheißer und irgendwie, wenn sie dann ihre Artikel geschrieben haben, dann gehören sie einfach dem Herrn Verleger, weil der hat dafür ja 8 Stunden bezahlt und die wollen doch mal irgendwie Sonderabgeltung dafür, dass das ins Internet kommt. In Amerika wird das nicht passiert. Das ist einfach völlig andere Vorstellung von Copyright. Dann eine andere Veranstaltung, die habe ich auch so ein Stück weit als einen Hammer erlebt. Da waren wir, sage ich jetzt als Chaos Computer Club, im Auswärtigen Amt eingeladen zu einer Veranstaltung, die Vereinten Nationen und das Internet, am Beispiel ICANN. Und nach der Veranstaltung, also jetzt so erstmal irgendwie, ich habe so versucht zu überlegen, alternativ, ja, 10 Minuten, 5 Minuten, schneller reden, es steht so auf dem Zettel hier. Und so, okay, ich bin gemein. stimmt nicht alles, was ich dachte. Also so, da im Auswärtigen Amt war dann nach der Veranstaltung, hockte ich noch auf dem Podium, einer vom Auswärtigen Amt noch neben mir, und dann kommt ein Herr auf mich zu, stellt sich vor, Herr so und so von Siemens, und ich möge bitte Herrn Müller-Magun die Visitenkarte von ihm geben, damit Herr Müller-Magun ihm eine E-Mail schreibt, weil er kann ihm keine E-Mail schreiben, aber beantworten kann er eine E-Mail, wenn die kommt. Und irgendwie und die Webseiten des CCC könne er eh nicht sehen, und ich lache und sage, ja, Chaos Computer Club, Seiten gesperrt wegen Angebot von Einbruchswerkzeugen, wie die Bagger neudeutsch heißen. Und ich sehe an dem Moment noch, dass neben mir der Herr vom Auswärtigen Amt sieht, und ich sehe, ich habe noch nie einen Menschen so ungläubig blicken sehen. Denn der Herr von Siemens, das ist in Icon, also der Organisation, die für das galaktisch einheitliche Funktionieren vom Internet mit allen Diensten überall zuständig ist, der hat in dem Moment begriffen, was Filter sind und was Filter für Probleme haben. Dass also irgendwie ein Direktor von ICANN den anderen Direktor nicht sprechen kann per Internet, weil da so interne Filterregelungen sind bei Siemens. Inzwischen, das habe ich beim anderen Siemens-Vortrag vor 14 Tagen mitgekriegt, soll dieser Filter weg sein, aber das ist ja ein so verflochtener Konzern, dass man das nicht genau überblicken kann, wo und wo nicht. Und von anderen Freunden habe ich mitgekriegt, die können nicht mal SSH machen bei Siemens. Deshalb haben etliche Siemens Mitarbeiter einen zweiten Anschluss privat per Internet, um dienstliche Sachen machen zu können, die die Firma sperrt. Es ist absurd. Auf der Ebene der Schadensmeldungen, also wenn gesagt wird, die Hacker haben so und so viel Schaden angerichtet. Ich war in Kiel auf einer Veranstaltung vom Bürgernetz, und dort habe ich auch den Datenschutzbeauftragten von Kiel kennengelernt, und der schilderte, dass er im Hauptserverraum einfach den Netzstecker gezogen hat, um zu gucken, ob da irgendwie der Laden in der Lage ist, eine Wiederanlaufprozedur sauber zu praktizieren, ohne Datenverluste. Weil das ist Anforderung, das ist Pflicht. Wenn irgendwie so ein durchgeknallter Geschäftsführer, wie so Standards sind, irgendwie da nur irgendwie einen Hacker da drin hat, dann macht er daraus einen Aufstand. Also, ja, noch so Stichwort zum Thema New Economy. Einfach diese ganzen, Venture Capital Burn Companies, einfach irgendwie, die haben teilweise schon im oberen dreistelligen Bereich Mitarbeiter und haben nicht einmal einen Datenschutzbeauftragten. Ja, das haben wir, wo brauchen wir sowas? Irgendwie nach dem Motto, die haben riesige Computerdatenbanken, aber irgendwie, das ist doch billiger, da das Bußgeld zu bezahlen, wenn man keinen hat, als darüber nachzudenken. Und die Mitarbeiter wachen jetzt auch erstmal langsam auf, als ihre Aktienoptionen, als da irgendwie die Luft etwas raus war. Also da kommen noch einige Sachen auf uns zu. Ein anderes hübsches, Ich bringe nur noch eine Geschichte von Microsoft. Da hatten wir vor irgendwie 2 Jahren oder so drüber diskutiert, soll man nur gegen Microsoft eine Klage anstrengen, weil die behaupten, der Chaos Computer Club, das sind Terroristen auf irgendeiner NT-Security-Website. Und irgendwie, ich bin eigentlich grundsätzlich gegen solche Klagen, aber inzwischen sage ich ganz klar öffentlich, naja, also das war schon zu Zeiten Kohls so, dass eigentlich, wenn Microsoft sagt, wir sind Terroristen, dann hat auch schon die Kohl-Regierung sich von Terroristen beraten lassen. Also und einfach denen sogar dann noch den Kaffee ausgegeben. Also ich weiß nicht, diese Ebene so konstruktiv ranzugehen, halte ich für effektiver. Und zum Ausblick kommen wir dann später.
Genau, so. Jetzt haben wir leicht überzogen, gönnen euch noch eine 5-minütige Pause, bevor wir dann Emanuel Goldstein, den ich irgendwo auch schon gesehen habe, hier runter beten, dass er noch ein paar Worte bitten, wie auch immer, sagt, bevor wir euch dann Freedom Downtown zeigen. Dankeschön erstmal.